D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute müsst ihr ganz tapfer sein. Es ist nämlich aus und vorbei. Zwischen Angelina und Brad. Brangelina nach 8 Jahren Beziehung, 2 Jahren Ehe ist es aus. Breaking News. Angelina Jolie hat die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt eingereicht. Das berichtet der US-Sender CNN. Das Promi-Portal TMC meldet, Jolie habe die Scheidung wegen unüberdrückbarer Differenzen beantragt. Was auch immer unüberdrückbare Differenzen sind. Erschütterung bei uns, Betroffenheit, Klimawandel, was soll jetzt alles noch kommen? Das war immer das Vorzeige-Hollywood-Paar. Der Glauben an eine tolle Ehe ist an dieser Stelle futsch von hier an blind. So, Pascal. Wir sind am Ende, schon jetzt, am Anfang dieser Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das weitergehen soll bei uns, aber wenn die beiden schon aufhören miteinander, dann weiß ich gar nicht, wie das bei uns weitergehen soll. Die Frage ist jetzt, was ist das Traumpaar dieser Welt jetzt? Ne? Was ist jetzt, wer sind die Vorzeigeleute? George Clooney und Amal Clooney vielleicht? Oder Ryan Gosling, Eva Mendes, Steffi Graf, André Agassi? Ich weiß es nicht. Wir können es noch nicht beantworten. Vielleicht habt ihr Antworten. Schreibt uns mail@dradiowissen.de. Was ist das schönste Paar dieser Welt, das Paar dieser Sendung? Das heißt Thilo Jan und Pascal Fischer. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Kriegsverbrechen. Das ist eine ziemlich heftige Vokabel, aber so deutlich wurde heute der Chef der UN-Nothilfe, Stephen O'Brien. Er verurteilt den Angriff auf den Hilfskonvoi des syrisch-arabischen Halbmondes als Kriegsverbrechen. Bei diesem Angriff, da waren mehrere Mitarbeiter der Hilfsorganisation getötet worden. Außenminister Steinmeier, der verurteilt diesen Angriff ebenfalls. Er spricht von einem terroristischen Akt und er hat keine große Erwartung an einen erneuten Waffenstillstand in Syrien.
Wir werden überlegen müssen, ob es Wege gibt, zurück in den verhandelten Waffenstillstand oder ob das schon aussichtslos geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass es gelingt, die Eskalation der letzten Tage wieder zurückzuführen. Aber sicher kann ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sein.
Christine Hellberg ist Journalistin und Syrien-Kennerin, beobachtet die aktuelle Lage in Syrien für uns. Dieser Angriff auf diesen Hilfskonvoi, der überschattet momentan alles. Wer wird denn heute an diesem Dienstag für diesen Angriff verantwortlich gemacht?
Wenn wir den Aktivisten zuhören von vor Ort, die diesen Angriff beschreiben, dann ist klar, dass der Angriff aus der Luft erfolgt ist. Das heißt, es waren Luftangriffe und in diesem Gebiet, Großraum Aleppo, fliegen nur russische und syrische Flugzeuge. Mhm. Insofern gehe ich davon aus, dass es tatsächlich ein syrischer Angriff war, also des syrischen Regimes. Es gibt Aktivisten, die sprechen von Fassbomben aus Hubschraubern, die zunächst abgeworfen wurden und dann Raketen eben aus Kampfjets. Das ist eine ganz typische Vorgehensweise des Regimes und ich gehe davon aus, dass das syrische Regime dafür verantwortlich ist. Assad hatte ja gerade gestern die Waffenruhe aufgekündigt, offiziell. Es gibt wieder Angriffe auf Wohngebiete, auch in Ost-Aleppo. Und insofern passt das zu der Strategie und zu dem, was wir schon aus der Vergangenheit kennen.
Jetzt hören wir auch, die US-Regierung, sie werde die Bombardierung direkt mit Moskau thematisieren, kündigte heute jemand aus dem US-Außenministerium an. Wie groß ist denn eigentlich das Misstrauen unter diesen Parteien, also Russland auf der einen Seite und den Staaten, USA?
Zunächst haben wir mal ein ganz tief sitzendes Misstrauen zwischen den USA und Russland, das ist klar. Und es gab ja jetzt diesen letzten großen Versuch, sich anzunähern mit dieser Waffenruhe. Der Deal war, dass die USA und Russland eigentlich ab dieser Woche gemeinsam Terroristen bekämpfen in Syrien. Und zwar nicht nur die des sogenannten Islamischen Staates, sondern eben auch eine andere Gruppe, die ehemalige Nusra-Front, die Al-Qaida nahesteht. Aber mit dieser speziellen Nusra-Front sind eben sehr viele andere syrische Rebellengruppen verbandelt, weil die sie brauchen im Kampf gegen Assad. Das war so ein großes Entgegenkommen der USA an Russland, zu sagen, okay, wir bekämpfen gemeinsam diese islamistischen Rebellen. Das liegt nun alles in Schutt und Asche, weil die Waffenruhe eben nicht gehalten hat. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich, dass diese Waffenruhe auch tatsächlich nicht zu retten ist. Mhm. Die beiden Vertreter beider Länder wollen sich nochmal in New York treffen heute, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas wieder zu reparieren ist. Wir haben ja am Samstag gesehen, dass die US-Luftwaffe versehentlich, wie Sie sagen, syrische Truppen bei Deir ez-Zor angegriffen haben. Die wollten den IS treffen, haben leider syrische Soldaten getroffen mit über 60 Toten und das war dann natürlich der willkommene Vorwand auch in Damaskus zu sagen, so, das ist das Ende der Waffenruhe und wir bombardieren wieder, wen wir wollen. Mhm. Und die Aufgabe Russlands war eigentlich, als Teil dieses Deals, dafür zu sorgen, dass Assad eben nicht mehr Zivilisten angreift. Und das ist ja nun auch schon wieder hinfällig.
Und bei der Sache, die du vom Wochenende beschrieben hast, mit den 60 Toten, da spricht Washington ja von einem Irrtum, aber Moskau vermutet Absicht. Also wenn die beiden Parteien sich nicht annähern, dann wird es auch keinen Frieden geben?
Das wird sehr schwierig werden. Wir müssen hier natürlich klar unterscheiden, dass dieser UN-Hilfskonvoi mit allen besprochen war. Die Koordinaten waren an alle weitergegeben. Und auch das syrische Regime hatte diesem Konvoi zugestimmt. Das ist ein großer Unterschied zu dem Angriff jetzt auf syrische Militärs, wo Russland natürlich sagt, naja, würden wir uns hier mal besser absprechen im Luftraum, dann müsstet ihr jetzt auch nicht unseren Verbündeten treffen. Mhm. Das nochmal zu dem Hintergrund. Tatsächlich wird es wahrscheinlich eine Lösung in diesem ganzen Syrien-Konflikt nur dann geben, wenn Moskau erkennt, dass es eine Verhandlungslösung eben vor allem ohne Assad geben muss. Also mit Präsident Assad wird das Land einfach keinen Frieden finden, weil zu viel Tote, zu viel Gewalt dort schon passiert ist, weil sehr viele Zivilisten gestorben sind. Das Regime ist für 94% der getöteten Zivilisten in Syrien verantwortlich. Und Moskau ist eben der einzige Unterstützer auf Assads Seite, der eigentlich auf den Präsidenten persönlich verzichten könnte. Also Putin braucht nicht unbedingt Assad persönlich, sondern könnte auch mit einer anderen Führungsfigur dort leben und hat eben auch die Macht, die militärische Macht und die politische Macht im Weltsicherheitsrat, einen solchen Rücktritt Assads herbeizuführen. Also solange Moskau eben nicht bereit ist, hinzuwirken auf so einen Machtwechsel, auf einen geordneten Übergang, der verhandelt werden müsste mit allen Beteiligten, solange wird wahrscheinlich auch das Land nicht zur Ruhe kommen.
Lass uns noch kurz auf die Hilfe und auf die Hilfslieferungen schauen. Nach dem Angriff auf den Konvoi sagt die UNO heute, alle Hilfslieferungen sind erstmal gestoppt. Wie geht's denn da weiter?
Nun, das hört sich so an, als gäbe es bisher immer UNO-Hilfslieferungen. Das Interessante ist ja, dass die allermeisten Hilfslieferungen in Syrien in Regierungsgebiete fließen. Zum Beispiel 94% der Nahrungsmittel gehen alle in Assad-Gebiete. Und Assad verhindert ganz bewusst die Lieferungen in von ihm abgeriegelte Gebiete. Das ist das große Drama in Syrien, dass eben kaum Hilfskonvois zu den Menschen vordringen, die sie am dringendsten bräuchten. Und das war eben die große Hoffnung mit dieser Waffenruhe, dass endlich auch Hilfe die Leute erreicht, die ausgehungert und abgeriegelt werden. Vor allem im Umland von Damaskus, in der Provinz Homs und eben Ost-Aleppo, von dem wir ja immer sehr viel gehört haben. Jetzt wird das Ganze komplett ausgesetzt. Die UNO sagen, naja, also wenn ihr sogar was genehmigt und nachher bombardiert, wie sollen wir denn dann hier überhaupt irgendeine Hilfe leisten? Was die Vereinten Nationen in Syrien dringend machen müssen, ist Bedingungen formulieren an das Assad-Regime und zu sagen, so, wenn ihr weiter Geld haben wollt von den Vereinten Nationen, und wir reden von Milliarden von Dollar, dann müsst ihr uns gleichzeitig erlauben, auch in Oppositionsgebiete zu fahren und dort die von euch abgeriegelten Menschen zu versorgen. Anders kann man UN-Hilfe eigentlich nicht mehr leisten, denn dann ist sie nicht mehr unabhängig und nicht mehr unparteilich, und das sind die Grundprinzipien von humanitärer Hilfe.
Sagt Christine Hellberg über die aktuelle Lage nach dem Angriff auf den Hilfskonvoi und die Waffenruhe in Syrien.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schützen und Zwillinge passen nicht zusammen, denn Angelina Jolie ist Zwilling und Brad Pitt ist Schütze. Und wie ihr mitbekommen habt, ist es aus mit Brangelina. Die beiden haben sich nach 8 Jahren Beziehung und 2 Jahren Ehe getrennt. Wobei dieses ganze System mit den Sternzeichen, das müsste vielleicht neu gebootet werden. Wer Wassermann oder Fische, Schütze oder Widder ist, der kann sich gar nicht mehr sicher sein, dass er das noch immer ist. Die amerikanische Weltraumorganisation NASA, die hat nämlich vor kurzem dazu eine Infoseite für Kinder im Netz veröffentlicht. Und seitdem, da wird wahnsinnig viel diskutiert im Netz darüber, welches Sternzeichen man eigentlich wirklich ist und was denn mit diesem ominösen 13. Zeichen, dem Schlangenträger, das auch ist, ob ihr das seid oder nicht. Der Radio-Wissen-Reporter Johannes Döbbelt, der weiß ganz genau, welches Sternzeichen ihr seid und welches er selbst ist.
Ich habe Anfang September Geburtstag, ich bin also Jungfrau. Das dachte ich zumindest immer. Dabei bin ich vielleicht in Wirklichkeit Löwe. Das behaupten zumindest immer mal wieder Astrologie-Kritiker, zum Beispiel der US-amerikanische Astronomie-Professor Park Kankel. Er sagt, eigentlich gibt es gar nicht 12, sondern 13 Sternzeichen. Und die Zeiträume der anderen 12 stimmen schon längst nicht mehr. Jetzt seid ihr bestimmt geschockt, oder?
Nein. Eigentlich nicht, ne.
Interessiert mich einfach gar nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das Einfluss auf jetzt meinen Charakter gehabt hätte, wenn ich jetzt ein anderes Sternzeichen gewesen wäre.
Hatte bisher auch noch überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben, deswegen wird das 13. den Braten auch nicht fett machen.
Gibt's denn hier niemanden, der überhaupt an die Macht der Sterne glaubt? Zumindest so ein bisschen?
Meine Mutter hat mal ein professionelles Horoskop machen lassen, als ich noch ganz klein war. Was ich davon weiß, ist, dass ich einmal einen älteren Mann heiraten werde.
Glaubst du, es könnte sein? Hast du eine Vorliebe für ältere Männer?
Hatte ich mal, aber nicht mehr.
Vielleicht wäre diese Vorhersage mit einem 13. Sternzeichen ja ganz anders ausgefallen, mit dem sogenannten Schlangenträger. In der griechischen Mythologie dargestellt als muskulöser, bärtiger Typ, der eine dicke Schlange in seinen Händen hält. Zählt man dieses 13. Sternzeichen mit, sind all diejenigen Schlangenträger, die zwischen dem 29. November und dem 17. Dezember Geburtstag haben. Zum Beispiel Halim, der eigentlich immer dachte, er sei Schütze.
Da wäre ich überrascht. Der Schlangenträger?
Genau, der Schlangenträger.
Oh, interessant. Ich würde schon gern beim Schützen bleiben.
Schon die alten Babylonier kannten vor rund 3000 Jahren das Sternbild Schlangenträger, nahmen es aber nicht in die Reihe ihrer 12 Tierkreiszeichen auf. Außerdem fiel schon ihnen auf, die Tierkreiszeichen Widder, Jungfrau und Co. stimmen nicht mehr mit den tatsächlichen Sternkonstellationen am Himmel überein. Das liegt daran, dass die Erdachse sich nicht super gerade dreht, sondern ein bisschen taumelt. Und dadurch verschiebt sich der Nachthimmel im Laufe der Zeit. Er sieht heute ganz anders aus als vor ein paar tausend Jahren. Die Unterteilung des Himmels in 12 Abschnitte, also 12 Sternzeichen, ist allerdings bis heute gleich geblieben, obwohl die entsprechenden Sternbilder längst weitergewandert sind.
Wir haben ja einen Kreis von 360 Grad, geteilt durch 12, hat also jedes Tierkreiszeichen 30 Grad. Und das ist eine Art Schnittmuster, könnte man sagen. Dieses Schnittmuster, wie gesagt, fasst 12 Tierkreiszeichen, die wiederum, wenn man so will, alle, man könnte sagen, archetypischen oder charakterlichen Grundmerkmale des Menschen einfangen.
Jan Reimer ist Astrologe und Mitglied im Deutschen Astrologenverband.
Das ist ein feststehendes Schnittmuster. Als hätte Karl Lagerfeld gesagt, das legen wir jetzt mal fest. Und das bleibt auch. Das ist wie eine feste Form, die sich nicht ändert.
Jan Reimer sagt, entscheidend ist es erstmal, den Unterschied zwischen Sternbildern und Sternzeichen zu verstehen. Sternbilder sind die astronomischen Konstellationen, die wir am Himmel sehen und die im Laufe der Jahrhunderte weiterwandern. Sternzeichen oder Tierkreiszeichen sind Symbolbilder, also zum Beispiel Löwe oder Fische, die schon in der Antike den Sternbildern zugeordnet wurden und die Astrologen noch heute für Horoskope und andere Sterndeutungen verwenden. Der Schlangenträger ist ein Sternbild, hat aber nach Meinung von Jan Reimers nichts bei den Sternzeichen zu suchen.
Man kann alle möglichen Schlangen und andere Tiere noch da irgendwo an den Himmel malen und zaubern und tun. Das ist ja erlaubt. Aber das, was wir in der westlichen Astrologie nutzen, ist eben, wie gesagt, ein feststehendes Schnittmuster, das sich immer auch wieder so bewährt und bewährt hat.
Das ist allerdings nicht überall so, in Indien zum Beispiel. Da orientieren sich die Sterndeuter an den tatsächlichen Konstellationen der Sternbilder und nicht an bestimmten Zeiträumen im Jahr, wie es die westliche Astrologie macht.
Also ist eine Frage, mit welcher Methodik Sie für sich selber klarkommen.
Bei meiner Umfrage auf der Straße finde ich schließlich doch noch jemanden, der mit der Macht der Sterne was anfangen kann. Neli, BWL-Studentin aus Bulgarien, Sternzeichen Wassermann.
Aber ich habe auch viel gelesen, dass der Wassermann immer ganz nett, freundlich, positiv ist und das stimmt bei mir.
Neli liest regelmäßig ihr Horoskop. Dass sie in anderen astrologischen Systemen gar kein Wassermann, sondern vielleicht ein Fisch ist, kann sie sich gut vorstellen.
Ich könnte Fisch sein, aber nicht das davor. Es könnte sein, dass es auch irgendwie Vermischung gibt.
Ich für meinen Teil, als kritische und vernunftgesteuerte Jungfrau, kann zwar immer noch nichts mit Sterndeutung anfangen, aber ich habe gelernt, auch in der Astrologie kommt es auf die Perspektive an und natürlich auf den Glauben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Londoner Fashion Week, sie ging heute zu Ende und da beschäftigen wir uns nochmal ein Trend, der im Web gerade sehr angesagt ist. No size fits all. Also Hashtag No size fits all. Da teilen Frauen Fotos ihrer Kleidergrößen. Pascal, was hat's damit auf sich?
Ja, die Women's Equality Party hat das ins Leben gerufen. Das sind die Feministinnen in Großbritannien und die sind gegen das vorherrschende Idealbild dieses schlanken Kleider-Model-Frauenkörpers und vor allem gegen das Schamgefühl, das dann viele beschleicht, die dazu gucken. Denn eine von fünf Engländerinnen, so sagen die Aktivistinnen, schneide das Größenetikett aus der Kleidung. Und die meisten natürlich davon, weil sie sich schämen. Dagegen will diese Partei arbeiten. Sie fordert, dass nicht nur ultraschmale Standardgrößen präsentiert werden, sondern auch ein bisschen was Größeres. Und viele sind diesem Trend im Web mit diesem Hashtag dann gefolgt.
No size fits all. Was sehen wir da für Bilder?
Na, das sind dann meistens so diese Kleider mit Schildchen. Du siehst dann Blusen, Jogginghosen, Hosen. Manchmal sind die Frauen mit dem Gesicht auch zu erkennen, also wie so ein Selfie mit Kleid. Ja, unfreiwillige Schleichwerbung ist das dann natürlich immer auch, weil du die Marke siehst.
Na natürlich. Was für Kommentare gibt es über diese Bilder, zu diesen Bildern, über diese Bilder hinaus vielleicht auch?
Ja, zum Beispiel Philippa Matthews schreibt, ich trage Kleidung, die Größen 8, 10, 12, 14 und 16 hat. Können wir bitte realistische Körpermaße anerkennen? Also das ist so ein bisschen der Hinweis darauf, dass oben und unten auch mal unterschiedliche Größen passen können oder dass Größen zwischen den Marken schon mal variieren können. Und den ganzen Ausstieg aus der Misere, den hat Userin Pamela auf Twitter ausgemacht. Ich kann kaum Kleidung finden, die mir gefällt und passt, also lerne ich, sie selbst zu nähen.
Auch ein guter Ansatz. Etikette mit der Größe drauf rausschneiden aus der Kleidung, weil man sich schämt für die Größe, die draufsteht, das ist Quatsch. Das findet die Women's Equal Party aus Großbritannien und deshalb gibt's im Netz auch die No-Size-Fits-All-Bewegung.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Brandstiftung in dem Flüchtlingslager. Große Teile dieses Lagers zerstört und mehr als 3000 Migranten und Flüchtlinge obdachlos und dazu noch eine überforderte Verwaltung. So sah die Situation auf der griechischen Insel Lesbos seit gestern Abend eben aus. Wir wollen heute mal wissen, was hat sich da eigentlich getan und wie wird den Menschen dort geholfen? Sprechen darüber mit unserem Korrespondenten Griechenland, Wolfgang Landmesser. Wolfgang, der Bürgermeister von Lesbos befürchtet jetzt weitere Eskalationen. Wie chaotisch ist denn die Situation heute Abend auf der Insel?
Ich bin, als ich mit der Fähre heute Morgen angekommen bin, auf Lesbos direkt zum Camp Moria gefahren. Und da sah das schon wieder relativ normal aus. Die Leute waren ins Camp zurückgekehrt, die Flüchtlinge, und es gab eine lange Schlange bei der Essensausgabe, beim Frühstück. Und man sah eben außerhalb des Lagers, weil Journalisten dürfen nicht rein, dass da eine Terrasse quasi von diesem Lager abgebrannt war. Also das ist teilweise so terrassenförmig angelegt. Und da standen eben solche Unterkünfte, solche kleinen Häuschen und Zelte drauf. Und die sind abgebrannt und das bedeutet, dass Unterkünfte für ungefähr 800 Flüchtlinge nicht mehr existierten, dass die einfach abgebrannt sind.
Wo werden denn die Flüchtlinge jetzt untergebracht? Was hat man da für einen Plan?
Zusammen mit anderen Hilfsorganisationen werden jetzt erstmal Zelte aufgestellt, wieder für die Flüchtlinge, die keine Unterkunft haben. Und dann gibt es noch einen Plan, wo nicht ganz klar ist, ob der auch wirklich umgesetzt wird, dass man im Hafen von Lesbos eine Fähre zur Verfügung stellt, wo Menschen auch untergebracht werden können, zumindest vorübergehend. Aber da gab es große Skepsis von Seiten der Inselgemeinde Lesbos, die einfach nicht wollen, dass Flüchtlinge im Hafen in einer Fähre untergebracht sind und dann eben in der Inselhauptstadt rumlaufen. Das will der Bürgermeister nicht. Deswegen ist das noch ein bisschen unklar, die Situation.
Was ergeben denn bisher die Ermittlungen zur Brandursache? Was weiß man denn da?
Offensichtlich ist es so, dass dieser Brand entstanden ist bei Krawallen zwischen unterschiedlichen Nationalitäten im Camp. Da sollen Afghanen, da sollen Syrer, da sollen auch Afrikaner beteiligt gewesen sein. Also das ist auch das, was ich von Flüchtlingen am Zaun gehört habe, dass diese Feuer gelegt worden sind von Flüchtlingen aus dem Lager.
Welche Mitschuld haben denn die griechischen Behörden? Denn dieses Lager, das wissen wir auch, es ist überfüllt. Viele warten auf die Asylanträge und von den Flüchtlingen darf niemand die Insel verlassen. Haben da die griechischen Behörden nicht auch vielleicht eine Mitschuld?
Also ich denke, es ist eine Mischung einerseits die Verantwortung der griechischen Regierung. Es gibt schon länger Kritik, dass da nicht genügend Sicherheitskräfte in den Camps sind, um solche Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen zu stoppen, zu kontrollieren und dann eben auch solche Brandstiftungen zu verhindern. Und dann gibt es auch Kritik an der Europäischen Union, dass nicht genügend Experten auf die Inseln geschickt worden sind, um die Asylverfahren dort voranzutreiben. Es ist ja der Plan, in diesem Türkei-Abkommen, was im März geschlossen worden ist, dass Entscheidungen über die Flüchtlinge auf den Inseln getroffen werden, ob sie in der EU, ob sie in Griechenland bleiben können oder in die Türkei zurückgeschickt werden. Das kommt nur sehr langsam voran und deswegen werden diese Camps immer voller, weil von der türkischen Küste immer noch Flüchtlingsboote, zwar viel weniger, aber immer noch Flüchtlingsboote auf den griechischen Inseln ankommen.
Auf der griechischen Insel Lesbos. Da ist die Lage nach dem Brand im Lager Moria weiter angespannt. Viele Flüchtlinge versuchen, aufs Festland zu gelangen, während immer neue Menschen auf Lesbos ankommt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Boah, das war bestimmt ein guter Dienstag heute für den SV Wilhelmshaven, diesem ehemaligen Regionalligisten, der heute nur noch rumplätschert in der 7. Liga. Naja, wobei sie sind momentan auf dem 2. Platz, also so rumplätschern ist das gar nicht. Denn der SV Wilhelmshaven, der hat heute nämlich vom Bundesgerichtshof Recht bekommen. Das freut Hans Herrenberger, den ersten Vorsitzenden dieses Vereins.
Dafür haben wir jahrelang gekämpft und durchgehalten. Und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir so hartnäckig sind, dass wir so lange bestehen. Denn das hält nochmal. Normalerweise kein Verein durch, gegen die Verbände sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen.
David in diesem Fall, der SV Wilhelmshaven und Goliath eben auf der anderen Seite der Weltfußballverband FIFA. Der Club hatte sich nämlich geweigert, für den ehemaligen Spieler eine nach FIFA-Regularien fällige Ausbildungsentschädigung zu zahlen. Das waren insgesamt 157.500 Euro. Kam nicht, deswegen die Strafe. Zwangsabstieg damals im Sommer 2014 raus aus der Regionalliga Nord. Wir sprechen darüber mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Grüß dich.
Hallo.
Was passiert denn jetzt? Kommt dieser Verein aus der 7. wieder in die Regionalliga zurück?
Na, eins ist klar, der Verein will es auf jeden Fall versuchen und der Aufsichtsratsvorsitzende hat das nach der Urteilsverkündung heute nochmals betont. Man wolle jetzt einen Antrag auf Wiedereingliederung in die Regionalliga stellen und Schadenersatz fordern. Die Einbußen des Vereins durch den Zwangsabstieg, die liegen nämlich im siebenstelligen Bereich. Ich sehe die Aussichten auf Erfolg gerade beim Wiederaufstieg als nicht besonders gut an. Der Richterspruch heute war ja kein Urteil gegen die Legitimation der Sportgerichtsbarkeit und da ist eine solche Entscheidung auch schon mal gefallen. Es geht nämlich genau eigentlich um diese Formalie heute.
Das Reglement des Norddeutschen Fußballverbandes enthält aber keine solche Rechtsgrundlage. Der Umstand, dass vielleicht in den Regelungen der FIFA oder beim DFB entsprechende Regelungen vorhanden sind, spielt keine Rolle, denn der SV Wilhelmshaven ist nicht Mitglied dieser Verbände.
Also es geht um die Rechtsgrundlage, dass man eben diese Sanktionen bekommt, wenn man diese Ausbildungsentschädigung nicht bezahlt. Das sagt die Gerichtssprecherin Dietlind Weiland heute. Also die Regeln von FIFA und DFB gelten nicht automatisch für alle Vereine in Deutschland.
Aha, schau an, welche Reaktion gab es denn jetzt aus Wilhelmshaven und vielleicht auch bei der FIFA?
Wir haben es ja beim SV Wilhelmshaven gerade auch schon so ein Stückchen gehört. Da ist man natürlich in Feierlaune, absolut. Man sieht sich als Gewinner an. Die FIFA, die hat nur kühl mitgeteilt, man nehme die Entscheidung zur Kenntnis, wolle sich aber nicht dazu äußern, ehe das Urteil vorliege. Mhm. Und der DFB, der will zunächst die schriftlichen Urteilsgründe auch abwarten. Da erklärte man, ohne einheitliche, nachvollziehbare und verbindlichen Regelungen ist so ein rechtssicherer Spielbetrieb eigentlich nicht möglich. Und gegebenenfalls notwendige Satzungsänderungen müssen jetzt da umgehend auf den Weg gebracht werden.
Nochmal ganz kurz zu dieser Hierarchie. Marina, ist es denn so, wenn die FIFA sagt, ab jetzt Zwangsabstieg, ihr habt irgendwie gegen den Regelkanon verstoßen, dass dann die deutschen Verbände nichts zu melden haben?
Ja, das bedeutet eigentlich tatsächlich, sie haben nichts zu melden. Sie müssen die Regeln aber auch durchdrücken für die FIFA. Da könnte es jetzt eben noch Probleme für den Deutschen Fußballbund geben, denn nach Urteilsstand heute gibt es ja eine Regellücke. Das kann jetzt einen ganzen Berg an formaler Arbeit für die Verbände und Vereine geben. Beim DFB wird man jetzt schleunigst schauen, dass man diese Lücke schließt. Und das wird nicht einfach. Der Kölner Sportrechtler Jan F. Orth hat die Problematik heute bei uns im Programm so erklärt.
Immer wenn der DFB seine Satzung ändert, weil sich bei der FIFA was geändert hat, müssen alle mehreren 10.000 Fußballvereine in Deutschland ebenfalls ihre Satzung ändern. Dieser Verwaltungsaufwand kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein.
Für den Deutschen Fußballbund kann es jetzt Stunk geben. Wenn er das jetzt nicht umsetzen kann, was die FIFA da als Regel angeordnet hat, könnte es eine Strafe geben. Da gibt es verschiedene Varianten. Der Extremfall wäre, dass die FIFA den Nationalverband Deutschland suspendiert. Aber das ist sehr hypothetisch und stand heute auch sehr unwahrscheinlich.
Das, was diesem SV Wilhelmshaven da jetzt passiert ist, dieses Urteil vom BGH, könnte das auch irgendwie Wirkungen auf andere Clubs haben?
Klar, es geht ja um die Frage, gelten FIFA-Regeln per se für Vereine, wenn sie am Spielbetrieb eines Verbandes teilnehmen? Und es ist ja nicht nur beim SV Wilhelmshaven im Norddeutschen Fußballverband so, dass eine Regel und ihre Konsequenzen nicht explizit in der Satzung stehen. Es ist jetzt schon davon auszugehen, dass die Verbandsjuristen da jetzt ganz schön was zu tun bekommen, um praktisch die Regeln der FIFA so in die jeweiligen Satzungen hineinzuschreiben. Und ja, das wird dann eben auch direkt die Vereine betreffen.
Die FIFA hat den SV Wilhelmshaven zum Zwangsabstieg verurteilt. Im Sommer 2014 war das, weil der Verein aus Niedersachsen sich seit 2008 weigerte, für einen Spieler einen Ausbildungsbetrag, eine Ausbildungsentschädigung an zwei argentinische Vereine zu zahlen. Heute, da hat nun der SV Wilhelmshaven vor dem BGH Recht bekommen. Marina Schweizer war das aus unserer Sportredaktion mit Einzelheiten zu diesem Fall.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Thilo Jahne, mit Pascal Fischer.
Ja.
Der heute als Vorbereitung auf diese Sendung einen ganzen Camembert aus der Hand gegessen hat. Wird uns nachher noch was über Ölbohrungen in Brandenburg erzählen. Außerdem mag er Horrorfilme, so multifaktoriell ist Pascal Fischer und ist immer unterwegs, um auch die neuesten freshen Phobien auszuplaudern. Wir im Team haben gemerkt, Trypophobie, da wird gerade sehr viel drüber gesprochen. Vielleicht seid ihr ja auch Trypophobiker, also mal ganz kurz herhören. Es gab im letzten Monat diverse Gründe, warum das ein Thema ist. Promis leiden angeblich darunter und technische Innovationen lösen dieses wohl aus. Pascal, was ist denn eigentlich Trypophobie?
Das ist die Angst vor Löchern und jetzt nicht so sehr große Löcher, in die du irgendwie reinstürzen könntest, sondern eher kleine Löcher, in denen noch was sitzt, so organische Strukturen oder so wirkende Strukturen. Ganz klassisch dafür ist das Bild der Lotusblüte. Da sind so dunkle Löcher, in denen irgendwie so augenartige, runde Gebilde zu sitzen scheinen. Ähnliche Bilder auch bei Luftschokolade und vielen anderen Dingen des Alltags. Ich sag mal so, googelt und ihr werdet die Abscheu finden. Die Reaktionen der Betroffenen sind dann Abscheu, Juckreiz, Gänsehaut, Übelkeit oder Schwindel.
Wo konnte das Ganze denn uns in letzter Zeit begegnen alles?
Ja, die Apple Watch Nike Plus hat so ein Muster, so ähnlich jedenfalls. Im Web wird der Horror deshalb schon diskutiert. Und Model Kendall Jenner, die hat sich vor einem Monat geoutet. Sie fürchte sich vor Pfannkuchen, Honigwaben und Lotusblütenköpfen. Wer weiß, was da drin ist, fragt sie sich ekelnd. Sie habe Panikattacken und sei oft schlaflos deswegen.
Also wahrscheinlich die Vorstellung, dass man nicht so richtig weiß, was da irgendwie, was da drin steckt. Trypophobie, ist es eine anerkannte Krankheit?
Nee, ist es nicht. Dennoch, Schätzungen sagen, 10 bis fast 20% der Menschen könnten so etwas haben. Im Netz gibt's auch Tests und eben all diese Bilder, an denen man dann mal so seine Reaktion testen kann. Mhm. Es gibt zwei Psychologen an der Uni Essex, Arnold Wilkins und Anton Din Le, die sagen, diese komplexen Strukturen, die sind für das Hirn schwierig zu interpretieren. Dann braucht das Hirn mehr Sauerstoff. Daher vermeidest du einfach den Anblick, um so ein bisschen Energie zu sparen. Es gibt auch andere Theorien, die sagen, das könnte dich vor giftigen Tieren mit auffälligen Farbmustern warnen. Das sei also sozusagen evolutionär begründet. Ne? Oder es warnt dich vor fauligem Fleisch oder vor Madenbefall.
Jetzt hast du dich heute damit beschäftigt. Wie ging es dir dabei? Bist du Trypophobe?
Ja, ich habe wirklich auch ein bisschen aufgeschrien bei den Bildern. Vielleicht habe ich eine leichte Anlage. Ich muss echt sagen, aufgeschnittene Granatäpfel, die ekeln mich irgendwie. Die finde ich auch so madig befallen, als würde da was gären. Und nach dieser Bildersuche jetzt im Web, Thilo, ich habe diese Löcher im Kopf und ich krieg sie nicht mehr raus.
Trypophobie, eine nicht anerkannte, aber wohl verbreitete Angst, die evolutionär wahrscheinlich Sinn hätte als Enkel vor fauligen Krankheiten oder irgendwie sowas.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump Jr., den hatte man vielleicht bisher nicht so auf dem Schirm beim Absurditätenkarussell rund um den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Aber heute, da hat sich der Sohn von Donald Trump zu Wort gemeldet mit einem Tweet. Zu sehen war eine weiße Schüssel voller bunter Kaubonbons. Darüber steht auf Englisch, das ist unser Problem mit den syrischen Flüchtlingen. Unser Korrespondent in Washington ist Martin Ganselmeier. Martin, was hat denn eine weiße Schüssel mit diesen Kaubonbons mit Flüchtlingen aus Syrien zu tun?
Ja, ich glaube, das haben sich auch viele Amerikaner gefragt, als sie davon gehört haben. Aber Donald Trump Jr. wollte damit bewusst für die sehr strenge, restriktive Einwanderungspolitik seines Vaters werben. Er hat also dieses Foto gezeigt mit diesen bunten Kaubonbons, der in den USA sehr beliebten Marke Skittles. Und dann hat er darunter eine Warnung geschrieben. Wenn ich eine Schale Skittles hätte und dir sagen würde, dass dich nur 3 davon töten würden, würdest du dann eine Handvoll nehmen? Fragezeichen. Und das sei genau das Problem mit syrischen Flüchtlingen, so Trump Jr. Und das war natürlich eine sehr, sehr provokante Tweet-Meldung, die er da abgesondert hat und entsprechend die Reaktion.
Ja, nur dass man halt nicht verstanden hat, dass irgendwie Süßigkeiten keine Flüchtlinge sind. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Ja, die meisten waren sehr empört. Vielleicht die wichtigste gleich vorweg. Der Hersteller der bunten Kaubonbons, Wrigley, der hat sofort sich geäußert und hat gesagt, wir distanzieren uns davon. Die Kaubonbons sind Süßigkeiten, Flüchtlinge sind Menschen. Das Ganze ist also kein angemessener Vergleich. Man darf das nicht in einem Atemzug nennen. Es gab über Twitter ganz, ganz viele individuelle Reaktionen, die da sehr, sehr empört waren und die auch gesagt haben, das geht eindeutig zu weit und Flüchtlinge mit Kaubonbons gleichzusetzen. Das geht gar nicht.
Wir werden Schluss damit machen, dass zehntausende Menschen aus Syrien kommen, hat Trump Senior Ende August unter Jubel seiner Anhänger gesagt. Ist denn der Junior jetzt einfach der neue Motor für seinen Vater?
Ja, der Trump Junior versucht das gerade bei einem jüngeren Publikum populär zu machen. Das ist ganz klar eines der Markenzeichen des Trumpschen Wahlkampfes. Keine Flüchtlinge ins Land lassen. Diese Terroranschläge, diese Reihe von Terroranschlägen in den letzten Tagen, das ist natürlich Wasser auf seine Mühlen. Obwohl Hillary Clinton direkt auch gesagt hat, man darf jetzt um Gottes Willen, nur weil dort eben einer, der mal aus Afghanistan als junges Kind hier nach Amerika gekommen ist, darf man nicht alle Flüchtlinge in einen Topf werfen. Die große, große Anzahl der Menschen, die als Flüchtlinge hier nach Amerika gekommen ist, die sind heute absolut vorbildliche amerikanische Staatsbürger. Trump sagt, das zeige, wir müssen da noch viel stringenter, noch viel restriktiver vorgehen. Und er hat nochmal seine Forderung nach einem Einreisestopp für alle Muslime bekräftigt.
Auf der anderen Seite ist dann die Konkurrentin ums Weiße Haus, die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton. Die hat erklärt, sie wolle die Aufnahme syrischer Flüchtlinge auf bis zu 65.000 ausweiten. Mit welchen Argumenten tritt sie denn da an?
Ja, das ist der Kurs von Hillary Clinton schon seit langem, weil sie sagt, es ist eigentlich beschämend, dass eine so große Nation, ein so großes Einwanderungsland wie Amerika, die ja viel mehr Platz hat, viel mehr Möglichkeiten, dass die sich so schwer tun, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Einfach mal eine Zahl, im vergangenen Jahr waren das 10.000 und das war schon schwierig genug, weil es ganz, ganz strenge Überprüfungen gibt, bis die überhaupt hier ins Land dürfen. Und Hillary Clinton hat einfach, wenn sie es mal vergleicht mit europäischen Ländern, gesagt, die große Einwanderernation Amerika könnte da viel mehr tun. Das ist natürlich im Moment sehr unpopulär, eine solche Stellungnahme. Trotzdem ist sie überzeugt davon und sie sagt, wir müssen manchmal auch für unsere Grundsätze einstehen. Wir Amerikaner, wir können das. Wir haben das gezeigt mit vietnamesischen Flüchtlingen, wir haben das gezeigt mit Flüchtlingen aus aller Welt. Auch syrische Flüchtlinge, da könnten wir mehr tun. Und von 10.000 hoch auf 65.000, das ist ja nach wie vor viel, viel weniger, als was Deutschland oder was andere europäische Länder aufgenommen haben.
Eine kleine Fußnote gibt's noch bei diesem Tweet, denn Trump Jr. schreibt auch dazu, wir sollten aufhören mit der politischen korrekten Agenda, die nicht Amerika zuerst sieht. Bedeutet das jetzt so ein bisschen, der Ton wird noch rauer, als er ohnehin schon ist?
Ja, der Ton wird mit Sicherheit in den letzten Wochen des Wahlkampfes noch mal rauer. Politisch inkorrekt zu sein, das ist ein Markenzeichen Trumps. Deswegen lieben ihn seine Anhänger. Sie haben die politische Korrektheit satt, weil sie auch politische Korrektheit mit Unwahrheit gleichsetzen. Das heißt, sie sind geradezu erfreut darüber, dass Trump bewusst politisch inkorrekt ist und gegen viele Grundsätze, die es in der Politik gibt, verstößt.
Der Sohn von US-Präsidentschaftskandidat Trump warnt vor dem Konsum vergifteter Süßigkeiten bei Twitter. Was er eigentlich damit meinte ist, die USA sollten keine syrischen Flüchtlinge ins Land lassen. Wieder mal eine Vollkatastrophe, ziemlich daneben. Informationen waren das aus Washington von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Britta Wagner hat an dieser Stelle ein 2000 Jahre altes Skelett mitgebracht.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Für sein Alter hat er sich erstaunlich gut gehalten. Auf einem antiken Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera haben Forscher ein 2000 Jahre altes Skelett gefunden. Die Knochen gehörten vermutlich zu einem jungen Mann und sehen nach Angaben der Forscher nicht aus, als ob sie Jahrtausende lang unter Wasser gewesen wären. Auch das Felsenbein sei noch vorhanden, ein besonders harter Knochen hinter dem Ohr. Darin wird DNA besser erhalten als in anderen Knochen. Die Wissenschaftler hoffen deshalb, dass Erbgutanalysen mehr darüber verraten, wer der Mann war. Wenn es klappt, wären das die ersten erfolgreichen DNA-Tests an einem Skelett aus einem Schiffswrack. Meistens bleibt von der Besatzung nichts übrig, weil die Körper weggeschwemmt oder von Fischen gefressen werden. Das ist mal ein Bauboom. In China entsteht jede Stunde ein neues Windrad und 2015 waren es sogar 2 Windräder pro Stunde. Das sagte die Internationale Energieagentur IEA der BBC. Damit wird der Zuwachs des Energiebedarfs in China komplett durch Windkraft gedeckt. Das wären eigentlich gute Neuigkeiten für die Umwelt. Problematisch sei allerdings, dass die Windräder während 15% der Zeit stillstehen. Das liegt an den vielen Kohlekraftwerken, die im chinesischen Stromnetz den Vorrang haben. Laut IEA produziert China schon jetzt mehr Energie Energie, als es braucht. Die Organisation kritisiert, Chinas aktuelle Strategie sei nicht nachhaltig. Vermutlich habe die Regierung das wirtschaftliche Wachstum und den zusätzlichen Energiebedarf überschätzt. Alte, ineffiziente Kohlekraftwerke müssten nach und nach vom Netz genommen werden. Ein Bierchen kann uns locker und entspannt machen, das haben viele sicher schon mal festgestellt. Schweizer Mediziner haben jetzt in einem Test herausgefunden, dass das tatsächlich am Alkohol liegt. Wie das Online-Portal Cenex berichtet, haben die Forscher 60 Probanden eine Flasche Bier gegeben und in einem zweiten Kontrollversuch eine Flasche alkoholfreies Bier. Danach mussten die Probanden Tests machen, bei denen ihre psychosoziale Einstellung analysiert wurde. Unter Alkoholeinfluss erkannten die Probanden fröhliche Gesichter schneller und hatten auch stärker das Bedürfnis nach Interaktion und einer fröhlichen Umgebung. Außerdem waren vor allem weibliche Probanden entspannter, wenn sie explizite sexuelle Bilder anschauten. Ein Forscher kommentierte die Ergebnisse auf einer Konferenz so: Moderater Alkoholkonsum macht Menschen glücklicher, sozialer und weniger gehemmt, wenn es um sexuelle Aktivitäten geht. Allerdings ist noch unklar, wie Alkohol diesen Effekt auslöst. Mit dem Glückshormon Oxytocin hat es jedenfalls nichts zu tun. Insgesamt, sagt die Schweizer Mediziner, gibt es noch erstaunlich wenig Forschung zu diesen Wirkungen von Alkohol.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist Zeit für Cowboyhüte. Setzt sie auf, gebt eurem Mustang die Sporen und dann rein ins Abendrot. Vorbei an den Bohrtüren, die Wohlstand in eine ganze Region bringen, nämlich Brandenburg. Ja, dort bohrt man schon seit längerem. Aber nun ist klar, dass Öl unter Gulen im Landkreis Dahme-Spreewald kann auch gefördert werden. Die Stadtverordnetenversammlung von Gulen, die hat weitere Erkundungen vergangene Woche zugestimmt, auch wenn es ein empfindliches Ökosystem dort gibt. Pascal, wie viel Öl lagert dort denn in etwa?
Ungefähr 150 bis 250 Millionen Barrel, schätzungsweise, das kann man sehr, sehr schwer nur sagen. Nochmal für die, die nicht so kundig sind. Ein Barrel, das sind 160 Liter, also insgesamt 40 Milliarden Liter, ist so die Größenordnung, über die wir sprechen. Experten sagen, davon kann man aber oft nur 10-15% fördern am Ende.
Also muss man sagen, diese Vorkommnisse von Öl sind eher klein?
Ja, also zum Vergleich, das größte Feld in Saudi-Arabien ist 1000-mal größer, aber so Sensationsfunde sind sowieso nicht mehr zu erwarten, sagt Jaap Baumann. Der ist aus der Geschäftsführung der Förderfirma Central European Petroleum.
Es gibt kleinere Lagerstätten und es gibt größere. Die ganz großen Lagerstätten, die sind weltweit eigentlich entdeckt, aber es findet jedes Jahr irgendwo jemand eine Lagerstätte in einer großen Ordnung, wovon man sagt, wow, Donnerwetter.
Wow, Donnerwetter, das war zuletzt vor Jahren in Polen der Fall. Da lagert aber auch 10-mal so viel wie unter Gulen, jetzt aber auch nicht 1000-mal so viel wiederum. Trotzdem alles nicht ganz überraschend, 650-mal hat man schon in Brandenburg gebohrt und seit Jahrzehnten weiß man, dass da irgendwo Öl lagern könnte. Die größeren deutschen Felder liegen aber eher in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Nur mal ganz kurz bei Brandenburg bleiben. Warum liegt das Öl denn da überhaupt?
Ja, so vor 300 bis 250 Millionen Jahren vor unserer Zeit, da war Brandenburg ein tropisches Flachmeer und in Kalkschichten dort haben sich dann kleine Algen und Bakterien abgelagert. Irgendwann kamen dann Gesteinsschichten drauf, drückten drauf. Dabei ist dann sogenanntes weißes Erdöl entstanden. Das ist ein sehr leichtes Erdöl. Da sind komplexere Molekülkomponenten eher nicht da drin. Es ist dann also nicht so dickflüssig. Das heißt, es ist leicht in der Raffinerie aufzuarbeiten für die Produkte, die man dann daraus macht. Und die nächste Raffinerie wiederum liegt nur 100 Kilometer entfernt in Schwedt, also ziemlich praktisch.
Wie gut kommt man denn an dieses Öl ran?
Ja, 1 bis 2 Kilometer tief wird man schon noch mindestens bohren müssen, durch Kalkstein, Tonstein, Sandstein. Aber das ist normal. Im Wattenmeer zum Beispiel, da ist das alles viel aufwendiger.
Nochmal ganz kurz, Kosten-Nutzen-Vergleich. Lohnt sich das eigentlich, das rauszuholen, dieses Öl dort?
Ja, die Central European Petroleum, die erforscht seit 10 Jahren den Untergrund dort in der Region. Sowas kostet bis zu 150 Millionen Euro. Die Förderung dann wiederum kostet nochmal 300 bis 500 Millionen Euro. Eine Bohrung allein liegt in Brandenburg bei 10 bis 12 Millionen Euro. Das ist billiger als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, sagt Jaap Baumann. Aber trotzdem.
Deswegen macht nicht jeder und haben Sie sicherlich Schwierigkeiten, Ihre Oma davon zu überzeugen, dass sie Ihnen 10 Millionen gibt, um irgendwo ein Loch zu bohren. Denn von den Beträgen, was wir in den 10 Jahren ausgegeben haben, Davon geht 25-35% jeweils in die Region. Das heißt, wir haben beigetragen in der Größenordnung 35-40 Millionen an lokalen wirtschaftlichen Werten.
Also zu gut Deutsch an Steuern. Allerdings geht das erstmal direkt ans Land. Die Erlöse wurden mal mit 7 Milliarden Euro geschätzt. Da hat man aber auch noch kleinere Vorkommen gesehen im Untergrund. Wie viel letztlich da jetzt fließen würde, das konnte mir ja Baumann gar nicht sagen.
Aber Lochborn ist ja natürlich auch nicht so einfach. Für Trypophobiker muss man aufpassen. Wann geht's los dort?
Na, in 1 bis 2 Jahren. Es geht einfach darum, dass da Anträge gestellt werden müssen und wie man das Öl da dann wegbekommen. Mit dem Abtransport muss man auch noch mal sehen. 40 Jahre lang könne man wohl Öl fördern, schätzt dann die Central European Petroleum.
Brandenburg hat eine sprudelnde Ölquelle. Kleines Vorkommen, kleines beachtenswertes Ölfeld, aber schon seit Jahren bohrt man eben dort. Informationen waren das von Pascal Fischer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Zeit zurückdrehen. Es geht leider nicht, aber wenn man es könnte, dann würde es Angela Merkel gerne machen, die Zeit zurückdrehen, damit Deutschland nämlich besser auf die Entwicklung in der Flüchtlingsbewegung vorbereitet gewesen wäre. Das hat zumindest Angela Merkel gestern in Berlin gesagt. Wir fragen uns heute, kann man Fluchtbewegungen denn eigentlich vorhersagen? Also kann man Situationen erkennen, die Menschen zur Flucht bringen? Darüber habe ich heute mit Thomas Liebig gesprochen. Er arbeitet in der Abteilung für internationale Migration bei der OECD in Paris. Ich wollte zuerst von ihm wissen, ja, wie gut sich Flüchtlingsbewegungen prognostizieren lassen.
Also das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Es gab natürlich im letzten Jahr schon durchaus ab dem Frühjahr letzten Jahres Hinweise, dass ein erheblicher Migrationsdruck sich da aufbaut.
Welche Hinweise waren das?
Das war die Verschlechterung der Situation in den Nachbarländern Syriens, auch der weiter anhaltende Konflikt und auch die Konflikte in weiteren Ländern, dass die Schmuggler sehr aktiv waren, auch die Veränderung der Kommunikationstechnologie, die natürlich solche Flüsse auch sozusagen erleichtern. All diese Faktoren deuten doch darauf hin, dass es einen erheblichen Druck gibt.
Werden die denn bereits so erfasst? Also werden Flüchtlingsströme denn bereits so prognostiziert, dass man sich anschaut, was da passiert? Ich meine, die anderen Punkte werden sicherlich politische Instabilität von Ländern oder, sagen wir mal, Bildung und Wohlstand, den man sich anschauen kann, wie der sich entwickelt in den Ländern?
Eine zentrale Aussage des OECD-Migrationsausblicks, den wir gestern veröffentlicht haben, ist, dass es dringend eine bessere Vorhersage braucht dieser zukünftiger Flüchtlingsströme. Nicht nur im Bereich der Steuerung, sondern auch im Bereich der Integration danach besser darauf vorzubereiten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Da gibt es mittlerweile erste Maßnahmen, da tut sich einiges, aber das ist sicherlich ein dringend ausbaufähiger Bereich.
Aber die Frage ist, wenn Sie sagen, es muss dringend was getan werden, dann haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen, wo man draufschauen kann, wo man dann weiß, okay, hier aus diesem Land werden vermutlich sehr viele Migranten demnächst kommen?
Also zunächst erstmal brauchen wir ein Frühwarnsystem, was die Krisen als solche anbelangt. Wir können zum Beispiel jetzt schon uns darauf vorbereiten, dass die Situation um Mosul herum, ein Anschwellen von Flüchtlingsströmen, jetzt zunächst erstmal, was die Nachbarländer des Iraks anbelangt, bedeuten wird. Denn dort kommt ein erheblicher Flüchtlingsdruck auf die Länder zu.
Herr Liebig, was macht man denn dann mit dem Wissen, wenn man weiß, es wird vermutlich ein sehr großer Flüchtlingsstrom aus dem Land XY kommen? Wie reagiert man darauf? Schiffert man dann die Hilfe dorthin, wo sie benötigt wird, oder geht man so weit, dass man sagt, man zieht Grenzen und Zäune hoch?
Also ganz wichtig wäre hier die internationale Solidarität frühzeitig da hier zu reagieren in diesem Bereich, die in den Nachbarländern, die in der Regel immer den ersten Auffang dieser Flüchtlingsströme machen. Wir vergessen ja häufig, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Flüchtlinge aus Syrien nach wie vor sich in den Nachbarländern Syriens befinden und nicht in Europa. Die Türkei allein 2,7 Millionen. Das heißt, diese Länder müssen in ihrer Aufgabe unterstützt werden zunächst mal. Auch das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen braucht viel mehr langfristige Tragbarkeit, langfristige Vorausplanung, was die Mittel anbelangt. Und natürlich auch der Bereich der Umsiedlung von Flüchtlingen. Das muss alles langfristig auch geplant werden. Hier ist viel zu viel kurzfristiges Denken häufig noch in den Ländern geschehen. Wir brauchen hier viel mehr langfristige Voraussetzbarkeit und langfristige Planung.
Ist es für Sie, Herr Liebig, nicht auch ein bisschen komisch, dass es bei dem Thema, nämlich bei der Migrationsstromprognose, bisher nicht so professionell läuft?
Und er ist natürlich sehr schwierig auch, muss man schon ganz klar sagen, hier konkrete Voraussagen zu machen. Ja. Sicherlich war die Flüchtlingskrise, dass es zu einem erheblichen Anschwellen der Ströme kommen würde, war vorhersehbar. Zu einer solchen Dimension, wie wir sie im letzten Jahr hatten, das war natürlich auch nicht für die Experten so vorhersehbar. Klar ist, wenn wir auch langfristig jetzt mal schauen, beispielsweise die Situation in Afrika, uns anschauen, es gibt ja nicht nur die Flüchtlinge aus Kriegssituationen, aus Konfliktsituationen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Hier macht uns natürlich auch die Sorge die Situation in Afrika, weil hier wir wissen, dass es sehr viele relativ gut ausgebildete junge Menschen bereits gibt und in Zukunft die Anzahl noch weiter steigen wird, die gegenwärtig nur sehr wenig Perspektiven haben in ihren Heimatländern. Und hier ist es auch dringend erforderlich, da zu intervenieren, damit sie diese Perspektiven in ihren Heimatländern haben.
Aber Herr Liebig, wir müssen dann auch festhalten, es fehlt bisher noch die Stellschraube. Man weiß noch nicht, was man beobachten muss, welches Rad man beobachten muss. Ich vergleiche so ein bisschen mit einem Frühwarnsystem. Wenn ein Tsunami kommt, dann weiß man auch, okay, hier gibt es einen Ausschlag in der Amplitude. Das kann man leider so für Flüchtlingsströme nicht projizieren.
Natürlich kann man schon ein Stückchen ein Ohr haben, sozusagen auch in den Flüchtlingsregionen, was denn die Leute denken, was sie planen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch dieses Ohr zu haben, aber das wird auch zunehmend getan.
Aus welchem Land fliehen Menschen, das vorherzusagen, ist nicht einfach, wäre aber wünschenswert, sagt Thomas Liebig von der OECD aus Paris.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Brangelina, der Hashtag ganz oben, weil nach 8 Jahren Beziehung und 2 Jahre Ehe ist es aus. Angelina Jolie hat die Scheidung am Montag schon eingereicht, hat der US-Sender CNN nochmal gesagt. Und das Promi-Portal TMC haben wir auch schon zitiert. Da steht dann drin unter anderem die Scheidung wegen unüberdrückbarer Differenzen zum Wohle der Familie angeblich. Das stellt uns natürlich vor eine aussichtslose Situation von hier an. Blind Tom Westerholt lacht da schon mal so ganz fein rein.
Ja, kleines bisschen.
Kommt natürlich gleich hier mit eine Stunde Film. Und hat heute zum Glück nicht Brangelina.
Nein, wir haben richtige Themen in der Sendung.
Aber die Frage ist, wer tritt denn jetzt die Nachfolge an von den beiden?
Also erstmal ist ganz wichtig, wenn du ganz leise bist, Thilo, und ganz genau hinhörst, nicht? Ja. Ganz genau hinhörst, also müsstest du Jennifer Aniston bis hierhin feiern hören können. Ich glaube immer noch, auch nach den ganzen Jahren. Die macht eine große Flasche Champagner heute Abend auf. Es ist schwierig, ne? Also eine andere Jennifer Lawrence, von der haben wir gerade die schreckliche Nachricht gehört, Entzugsklinik. Ja. Also die hat andere Sorgen, als sich gerade einen neuen Lover zu suchen. Aber es ist natürlich sauschwer für Brangelina.
Ja, was sagst du denn zu Clooney? Zu Amal und zu George?
Gildet ja nicht. Gildet nicht als Vergleich, weil Amal ist Rechtsanwältin. Sie ist keine Showbiz-Frau, schon erst recht keine Schauspielerin. Bei den beiden war es ja wirklich so gleiches Business. Auch ungefähr gleicher Stellenwert, was die Berühmtheit anging. Das wird wirklich schwer. Da
Ryan Gosling, Eva Mendes.
Jein. Ryan Gosling natürlich größer geworden durch den großartigen Deadpool dieses Jahr. Super, super Heldenfilm wirklich. Eva Mendes aber ist definitiv keine Angelina Jolie. Ich denke seit 5 Minuten schon drauf rum. Ich hänge so ein bisschen.
Ist das das Ergebnis, dass wir sagen, es kann gar keine Nachfolge geben für Brangelina? Also, oder müssen wir das Genre wechseln? Müssen wir sagen, okay, Kanye West und Kardashian?
Ja, der vielleicht so im Musikbiz irgendwie die beiden, so ein Aushängeschild, aber ich glaube, ein großes Problem ist, dass ich aktuell gar nicht wüsste, welches Filmthema mir noch egaler wäre als die Trennung dieser beiden.
Ja, du glaubst, es gibt keinen Film da drauf, das wäre doch toll. Wäre doch eigentlich schön, oder wenn es dann irgendwie drauf geht. Vielleicht kann man auch Jay-Z und Beyoncé dann jetzt auf den Schemel des schönsten Paars.
Vielleicht fällt mir in einer Stunde Film noch was ein, dann lasse ich es alle wissen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.